Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Interreligiöser Dialog, der wird geführt meist mit einer Erwartung, dass nämlich die Beteiligten einander besser verstehen dadurch und dass Vorurteile aufgeweicht werden. Aber was ist, wenn Dialog auch dazu führen kann, solche Stereotype erst zu erzeugen? Vor dieser Gefahr warnt Elad Lapidot. Elad Lapidot ist Professor für hebräische und jüdische Studien an der Universität Lille und vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Ich wollte wissen, ein interreligiöser Dialog auf Augenhöhe, das ist das Ziel, es wird viel beschworen, aber ist das vielleicht nicht mehr als ein Wunschbild?
Ich muss sagen, dass ich inzwischen mit Distanz über Dialog spreche. Ich denke, wenn man über Dialog redet, es gibt so viele verschiedene Voraussetzungen, die dann zu Projektionen werden, die man auf Situationen wirft. Und sehr oft ist es sehr weit von der Wirklichkeit. Also zum Beispiel in Dialog setzt man voraus, dass es zwei oder mehrere Parteien, ganz klare Parteien gäbe. Und diese Parteien sind klar identifizierbar und auch klar unterschiedlich, also differenziert unterschiedbar sind. Und ich finde, in der Wirklichkeit ist es viel komplizierter und manchmal paradoxerweise dadurch, dass man über eine Situation der Titel Dialog legt, generiert man eine Differenz, die vielleicht in der Wirklichkeit es gar nicht so stark gibt.
Das heißt, Dialog führt gar nicht dazu, dass Unterschiede verschwinden, sondern der Dialog erzeugt diese Unterschiede erst oder macht diese Unterschiede erst wirklich manifest?
Genau. Paradoxerweise habe ich das Gefühl, dass wenn man eine Situation Dialog nennt, im Kontext von interreligiöser Beziehung, vielleicht in jeder Kontext, aber in diesem Kontext ganz bestimmt, dann werden die Menschen, die tatsächlich in der Situation sind, im Gespräch teilnehmen, werden sie zu Positionen, die sie dann irgendwie repräsentieren müssen oder verstehen sie etwas präsentieren müssen, was es vielleicht gar nicht gibt. Und zweitens, mit dem sie vielleicht gar nicht identifiziert sind. Von daher finde ich tatsächlich paradoxal, dass durch dieses Gespräch über Dialog manchmal eher Unterschiede vertieft sind als überbrückt.
Wobei man genau diese Situation ja oft gar nicht so richtig im Blick hat. Also ich denke jetzt gerade zum Beispiel an den Dialog mit Muslimen, Musliminnen, wo dann ganz oft die Frage gestellt wird, können die überhaupt für den Islam sprechen? Und man dann gar nicht über den Punkt nachdenkt, dass vielleicht ja eine Religion einfach anders strukturiert ist, dass man gar nicht so klare Gruppen hat oder eine klare Hierarchie hat, wo klar ist, wer für wen eigentlich sprechen kann. Also dass man Erwartungen an die Teilnehmenden hat, auch an die Art, wie die Teilnehmenden strukturiert sind, die gar nicht wirklich offen sind.
Genau. Es gibt eine tiefe, ich würde sagen, epistemologisch oder konzeptuelle Problem. Und zwar Dialog setzt voraus, wie gesagt, dass es verschiedene Parteien sind, die verschieden sind, aber immerhin vergleichbar sind. Alle gehören zu einer Kategorie, in diesem Fall Religion. Und sehr oft in unserer Wirklichkeit diese Annahme, dadurch, dass Christentum einfach eine bestimmte Dominanz kulturell und politisch und sozial bekommen hat, natürlich in Europa, aber auch außerhalb, sehr oft werden interreligiöse Parteien auf ein Modell von christlicher Religion bestimmt. Das heißt, man geht davon aus, dass nicht nur Christentum Religion ist, sondern auch zum Beispiel Judentum Religion ist und Islam Religion ist und Hinduismus, Buddhismus etc. Alle Religionen sind in eine vergleichbare Art zu Christentum. Und das sehr oft führt zu Missverständnissen und eine falsche Repräsentation der Wirklichkeit.
Würden Sie sagen, dass man das mit dem Begriff des Othering bezeichnen könnte, dass man den Gesprächspartner, das Gegenüber gar nicht in seiner eigenen Art wahrnimmt, sondern zu einer, ja, einfach zu einer Position macht?
Also in der Imagination, wenn wir über interreligiöser Dialog als Imagination, als Vorstellung denken, dann ja, kann es zu Othering kommen in dem Sinne, dass man, sei es als christlich, die anderen in eine bestimmte Art und Weise vorstellt, die gar nicht der Wirklichkeit entspricht, in dem Sinne Othering. Aber man muss auch verstehen, dass interreligiöse Initiativen finden in einer Wirklichkeit statt, die nicht rein theologisch ist, sondern sehr stark sozial und politisch bestimmt wird. Es gibt Machtverhältnisse. Wenn zum Beispiel wir in Deutschland über Dialog mit Islam sprechen, das ist nicht nur eine theologische Frage. Es ist natürlich eine Frage, die ganz starke politische Bedeutung hat über Rechte und Existenzen von Menschen. Deswegen, wenn Dialog nicht nur Imagination, sondern Wirklichkeit wird, das heißt, man organisiert Dialogen sogar staatlich, was weiß ich, Islamkonferenz oder andere Foren, die nicht nur theologisch, sondern staatlich organisiert wird, dann ist die Othering nicht nur imaginär. Das heißt, dann entstehen in der Wirklichkeit Prozesse, die dazu führen sollen, dass Islam als Religion, als Kirche, vergleichbar zu Christentum, entsteht. Und das ist nicht mehr Othering in dem Sinne, dass ich eine Imagination, Fantasie habe, sondern das ist Othering in dem Sinne, dass ich eine Politik führe, die dann Muslime in eine bestimmte Muster zwingen. Und das ist ein anderes Problem, ein viel größeres politisches Problem.
Und sind Sie selber ja auch in interreligiös angelegten Zusammenhängen unterwegs? Also Sie sind Teil des Projekts Intellectual Diaspora, das angesiedelt ist an der Katholischen Akademie Berlin, das vor allen Dingen eine christlich-jüdische Ausrichtung hat. Was läuft da anders oder warum ist es für Sie attraktiv, daran sich einzubringen?
Unser Programm, The Berlin Center for Intellectual Diaspora, heutzutage von mir geleitet und an der Katholischen Akademie Berlin gehostet, hat den Zweck, nicht einen interreligiösen Dialog zu führen, sondern der Fokus liegt darauf, wie man zeitgenössische, soziale, politische, kulturelle Fragen, die allen Menschen wichtig sind, gemeinsam sind, sei es in Berlin, in Deutschland, Europa und weltweit, wie man diese Fragen verhandelt, wie man über diese Fragen denkt, vor allem wenn diese Fragen mit Politik und Religion zu tun haben, wenn man aus verschiedenen Perspektiven über die Frage denkt, und zwar von verschiedenen Perspektiven, von verschiedenen Traditionen. Traditionen, die zu Religionen ja oder nein gehören. Es kann auch nicht genau Religionen, sondern Kulturen. Und wir denken, dass so eine Art Gespräch oder gemeinsame Überlegung zu führen, das heißt mit mehreren Perspektiven aus mehreren Traditionen, zu eine neue Situation der europäischen Gesellschaften auch in Deutschland passt. Das heißt, eine Situation, wo wir in einer Gesellschaft leben, wo tatsächlich mehrere Gruppen, mehrere Traditionen, mehrere Kulturen zusammenleben, die manchmal tatsächlich andere Sprachen, andere Texten, andere Referenzen, andere Begriffe haben, immerhin aber zusammenleben. Und wir nicht mehr voraussetzen können, dass alle dasselbe Buch lesen, dass alle dieselbe Geschichte kennen, dass alle dieselbe Narrativen erzählen. Das heißt, wir müssen eine interkulturelle, manchmal spreche ich über interepistemische Gespräch führen, das heißt mit mehreren Perspektiven.
Interepistemisch, das ist dann zwischen den verschiedenen Verstehenstraditionen hin und her wandern. Vielleicht liegt manchmal dann ja auch Kraft darin, eben nicht miteinander zu sprechen. Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt The Politics of Not Speaking, wo Sie sagen, gerade im Nicht-Sprechen kann eben auch Kraft liegen. Und da beziehen Sie sich auch auf postkoloniale Theorien und wenden die auf den christlich-jüdischen Dialog an und sagen, es ist manchmal auch gut, tatsächlich oder sinnvoll, das Gespräch zu verweigern.
Ja, da kommen wir zurück zum Anfang. Die politische und strukturelle oder machtstrukturelle Voraussetzungen und Bedingungen von Dialog, wo es tatsächlich auch unter dieser Imagination von einem friedlichen Austausch tatsächlich zu Zwangsstrukturen, zu Othering-Strukturen, wie Sie vorher gesagt haben, kommen kann. Nicht nur imaginär, sondern wie gesagt auch gewaltpolitisch. Und tatsächlich das Buch, was ich geschrieben habe über The Politics of Not Speaking, es geht dort tatsächlich darum, dass in unsere politische Wirklichkeit aus verschiedenen Gründen wir nicht immer in der Lage sind, Gespräche zu führen, die gewaltfrei sind, sondern tatsächlich sehr oft das, was als Gespräch oder Dialog oder Austausch definiert wird, eigentlich eine Zwangssituation ist. Und deswegen ist das tatsächlich manchmal besser und wichtig, nicht Dialog zu suchen, den anderen in Ruhe zu lassen, sozusagen die Möglichkeit geben, selbst zu bestimmen oder tatsächlich auf Distanz zu sein, wo man eher sagt, ich soll mich jetzt euch nicht verständlich machen, ich soll mich nicht übersetzen, ich soll nicht zu Dialog gezwungen werden, sondern wir sollen auf Distanz bleiben.
Gar nicht so leicht auszuhalten. Meinen Sie, wir brauchen mehr Dialog oder weniger Dialog?
Wir müssen weiter reden. Wir müssen die Komplexität von Reden verstehen. Und Teil von Reden, Teil von dessen, was im Gespräch sein heißt, heißt auch zu wissen, worüber man manchmal nicht reden kann, mit wem man über was sprechen kann. Und dadurch Gespräche, Reden und Austausch sensibel gestalten und auch wissen, wann ist das am besten zu schweigen.
Dialog ist also kein Allheilmittel, sondern wer in einen Dialog geht, auch in einen interreligiösen Dialog, sollte sehr genau wissen, aus welcher Position er oder sie das macht und worüber eigentlich gesprochen wird. Ganz herzlichen Dank, Elad Lapidot.
Sehr gerne.